Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die deutsche und die israelische Regierung haben heute die umfassende Freundschaft beider Länder gewürdigt, trotz Meinungsverschiedenheiten in Einzelfragen. Bei den Regierungskonsultationen in Jerusalem sagte Premierminister Netanyahu, Israel und Deutschland hätten die Grauen der Vergangenheit überwunden. Dies könne allen Menschen auf der Welt Hoffnung machen. Bundeskanzlerin Merkel sicherte zu, die Bundesregierung werde entschlossen gegen Judenfeindlichkeit in Deutschland vorgehen.
Die Faszination für wissenschaftliche Entwicklungen, neue Technologien, verbindet Merkel und Netanyahu. Zuletzt galt ihr Verhältnis als angespannt. Bei dem heutigen Treffen in Jerusalem war die Stimmung zeitweise fast gelöst. Die Zusammenarbeit bei Technologie und Innovation wird zum Meilenstein unserer Beziehungen. Das ist der Schlüssel zur Zukunft. Dank des Erfindergeists Israels und der Wirtschaftskraft Deutschlands. Auch beim Thema Iran sind die Zwischentöne diesmal andere. Bei den Gesprächen auch mit Präsident Rivlin betont Merkel Verständnis für die Bedrohungslage durch den Iran, etwa in Syrien. An dem Atomabkommen, das Israel so vehement ablehnt, werde man trotzdem festhalten.
Diese Diskussion werden wir weiterführen, aber im Geiste der Freundschaft und mit dem gleichen Ziel. Die nukleare Bewaffnung des Iran muss verhindert werden, dem fühlt sich Deutschland verpflichtet.
Die Zwei-Staaten-Lösung mit den Palästinensern, so Merkel, halte sie nach wie vor für richtig, sehe aber auch, dass deren Umsetzung immer schwieriger werde. Bei den Regierungskonsultationen erstmals mit dabei, der neue Antisemitismusbeauftragte mit einer wichtigen Aufgabe.
Die neue Form von Antisemitismus, die vor allem Israel bezogen ist, die nach meiner Einschätzung eher auch eine Integrationsaufgabe ist. Hier müssen wir mit moderaten Muslimen zusammenarbeiten, denn das ist ja die Hauptform sozusagen muslimisch motivierter Antisemitismus, um diesen Kampf zu gewinnen.
Die besondere Verantwortung Deutschlands dafür, dass sich Geschichte nicht wiederhole, hatte Merkel gleich zu Beginn des Tages bei ihrem Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem klargemacht. Auch um das Gedenken aufrechtzuerhalten, soll der deutsch-israelische Jugendaustausch forciert werden.
Am Ende der Regierungskonsultationen ist noch einmal deutlich geworden, was beide Seiten von Beginn an wussten. Die Differenzen in Bezug auf Siedlungsausbau und den Umgang mit dem Iran bestehen weiter. Aber umso wichtiger sei es, so Deutschland und Israel, dass man auch darüber im Dialog bleibe, unter Freunden.
Westliche Staaten haben Russland beschuldigt, hinter großen Hackerangriffen zu stehen. So warf Großbritannien dem russischen Militärgeheimdienst offiziell vor, hinter der Cyberattacke von 2015 auf den Deutschen Bundestag zu stecken. Die Niederlande beschuldigen Russland, die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen ausgespäht zu haben. Das Thema sorgte heute auch beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister für Gesprächsstoff. Generalsekretär Stoltenberg verwies darauf, dass das Militärbündnis seine Fähigkeit im Cyberbereich ausbaue. Die USA kündigten ihre Unterstützung an.
Empört und entschlossen die Stimmung im NATO-Rat heute. Die mögliche Hackerattacke russischer Spione in den Niederlanden bringt Brisanz in das Treffen. Rücksichtslos verhalte sich die Regierung in Moskau, sagt der NATO-Generalsekretär. Die NATO-Verbündeten sind solidarisch mit der niederländischen und der britischen Regierung. Wir fordern Russland auf, alle Versuche zu beenden, internationales Recht und internationale Organisationen zu untergraben. Nach eigenen Angaben haben die Niederlande gemeinsam mit Großbritannien einen Hackerangriff des russischen Geheimdienstes abgewehrt. 4 Spione wurden ausgewiesen. Die Attacke soll der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen OPCW gegolten haben. Die OPCW untersucht unter anderem Chemiewaffenangriffe in Syrien. US-Verteidigungsminister Mattis reagiert auf den Vorfall und stellt der NATO amerikanische Computerfachleute zur Verfügung, Experten für militärische Cyberattacken. Darüber hinaus betont er, wie wichtig höhere Verteidigungsbudgets sind, gerade im Hinblick auf Russland. 2018 ist schon das vierte Jahr, in dem wir unsere Verteidigungsausgaben steigern. Die Bündnispartner haben glaubwürdige Pläne vorgelegt. Sie alle sind auf einem guten, realistischen Weg, ihre Budgets zu erhöhen. Die NATO rüstet auf in allen Bereichen. In Kürze findet das größte Militärmanöver seit Ende des Kalten Krieges statt, in Norwegen, nah an der russischen Grenze.
Deutschland stellt Zehntausende, insgesamt 45.000 Soldaten bei der groß angelegten Übung Trident Juncture. Damit will die Bundesregierung sagen, wir sind sichtbar und wir sind engagiert im Bündnis. Ein Zugeständnis an den amerikanischen Präsidenten Donald Trump.
Die US-Bundespolizei FBI hat einen Untersuchungsbericht über die Missbrauchsvorwürfe gegen Brett Kavanaugh an den Senat überreicht. Die US-Republikaner wollen nun schnell eine Abstimmung über ihren Kandidaten für den obersten Gerichtshof ansetzen. Nach ihren Aussagen enthält der Bericht keine neuen Erkenntnisse. Die Demokraten kritisieren die Untersuchung hingegen als unzureichend. Mehrere Frauen werfen Kavanaugh sexuelle Übergriffe vor. Er selbst bestreitet die Anschuldigungen.
Für heute steht schnelles Lesen auf dem Stundenplan der 100 Senatoren, denn sie müssen sich eine einzige Kopie des nun vorgelegten FBI-Berichts über Brett Kavanaughs Jugendzeit teilen, um sich ein abschließendes Bild von der Glaubwürdigkeit des Richters zu machen. Das Urteil von Chuck Grassley macht rasch die Runde. Der republikanische Vorsitzende des Justizausschusses sagt, der FBI-Bericht enthalte keinerlei Belege für ein Fehlverhalten Kavanaughs. Einspruch rufen die Demokraten.
I disagree with Senator Grassley's statement.
Ich stimme Senator Grassley nicht zu, dass es keine Anzeichen auf Fehlverhalten gibt. Wir wiederholen unsere Forderung, den Bericht öffentlich zu machen. Warum sollten nicht alle Amerikaner die Fakten kennen? Präsident Trump erhöht dagegen den Druck auf die Opposition und twittert: Dies ist nun die siebte FBI-Untersuchung zu Kavanaugh. Selbst wenn wir 100 hätten, wäre es den quertreibenden Demokraten nicht genug. Das Magazin New Yorker berichtet derweil, das FBI habe Kavanaughs Jugendjahre nicht ausreichend untersucht und Deborah Ramirez, die den Richter der sexuellen Belästigung während ihrer gemeinsamen Studienzeit bezichtigt, kritisiert die Bundespolizei, weil von ihr benannte Zeugen nicht befragt wurden. Für Aufsehen sorgt auch der Protest von mehr als 1000 Juraprofessoren. In einem offenen Brief an den Senat warnen sie davor, Kavanaugh zum Supreme Court Richter zu ernennen. Er habe sich in seiner Anhörung unbeherrscht und voreingenommen gezeigt. Das allein disqualifiziere ihn für das höchste Richteramt im Land. In Washington gehen zur Stunde hunderte Demonstranten auf die Straße. Sie protestieren gegen die Ernennung des umstrittenen Richters.
Auch nach der Koalitionseinigung im Dieselstreit sind noch nicht alle Fragen geklärt. Viele Dieselbesitzer sind verunsichert, welche Hersteller Umtauschprämien anbieten, wer eine Nachrüstung anbietet und wer diese bezahlt. Die Kommunen fordern, die beschlossenen Maßnahmen zügig umzusetzen. Sie sehen die Autoindustrie auch finanziell in der Pflicht.
Ein Nachrüstsatz, um die Abgase eines Euro 5 Diesels zu reinigen. Das Dieselkonzept der Bundesregierung sieht vor, dass in 14 Städten und umliegenden Regionen Dieselbesitzer auch solche sogenannten Hardware-Nachrüstungen von den Autoherstellern angeboten bekommen. Doch BMW und Opel wollen da gar nicht mitmachen. Andere Hersteller lassen offen, wie und mit welchen Beträgen sie sich beteiligen. Der Städtetag fordert schnelles Handeln bei Nachrüstungen, um Fahrverbote zu vermeiden.
Die Nachrüstung der Diesel-Pkw ist die entscheidende Stellschraube in der ganzen Veranstaltung. Wir müssen wissen, dass 75% der Stickoxide von Diesel-Pkw stammen. Das heißt, da muss etwas passieren. Und ich denke, dass die Bundesregierung da auch deutlich werden muss.
Doch die kann mit den Herstellern nur verhandeln, sie rein rechtlich aber nicht zu Nachrüstungen zwingen.
Es ist so, dass die Hersteller sich in der Vergangenheit im Rechtsrahmen bewegt haben, auch wenn sie in der Grauzone waren. Sie haben die gesetzlichen Rahmenbedingungen ausgereizt. Aber sozusagen nicht gegen die Gesetze verstoßen, deswegen können sie auch nicht belangt werden. Deswegen das ganze Paket beruht auf Freiwilligkeit.
Manche Hersteller äußern technische Bedenken gegen Nachrüstungen, doch die seien unbegründet, meint das Kfz-Gewerbe.
In den 80er Jahren gab es eine flächendeckende Umrüstung mit Nachrüstkatalysatoren. Es gab im Zuge der Feinstaubdiskussion eine Umrüstung mit auch staatlich gefördert, mit Rußpartikelfiltern. Und diese Fahrzeuge fahren heute noch und all diese Befürchtungen sind nicht eingetreten.
Wichtig sei, dass das Verkehrsministerium nun bald die technischen Vorschriften für Nachrüstlösungen auf den Weg bringe.
Bahnfahren wird wieder teurer. Zum Fahrplanwechsel Anfang Dezember steigen die Fernverkehrspreise um durchschnittlich 0,9%, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Die Preise für reguläre Tickets werden demnach um 1,9% angehoben. Keine Änderungen gibt es bei Sparpreisen und den sogenannten Supersparpreisen. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen kritisierte, angesichts der hohen Zahl von Verspätungen seien steigende Preise nicht begründbar.
Knapp eine Woche nach den verheerenden Erdbeben in Indonesien ist das gesamte Ausmaß der Katastrophe immer noch nicht absehbar. Bisher zählt die Katastrophenschutzbehörde mehr als 1400 Todesopfer. Inzwischen haben Hilfslieferungen aus dem Ausland die Insel Sulawesi erreicht. Wegen der zerstörten Infrastruktur erreichen sie aber nur sehr langsam die Bedürftigen.
Nach der Absage des Literaturnobelpreises in diesem Jahr diskutiert die Schwedische Akademie über die Zukunft ihrer Arbeit. Hintergrund ist ein Streit über den Umgang mit einem Vergewaltigungsskandal. Der Mann eines Jurymitglieds wurde in dem Fall inzwischen verurteilt. Mehrere Mitglieder traten zurück oder ließen ihre Arbeit ruhen. Da die Akademie nicht beschlussfähig ist, wird der Literaturnobelpreis in diesem Jahr nicht vergeben.
Jedes Jahr Anfang Oktober blickt die literarische Welt gespannt auf diese Tür. Heute blieb sie verschlossen. Auslöser der Krise ist er, Jean-Claude Arnaud, französischer Fotograf und Ehemann von Akademiemitglied Katharina Frostenson. Arnaud wurde am Montag wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung von einem Gericht in Stockholm zu 2 Jahren Haft verurteilt. Er soll außerdem mit dem von ihm und seiner Frau betriebenen Literaturforum unrechtmäßig Gelder der Akademie erhalten und Preisträger vorab ausgeplaudert haben. Die schwedische Zeitung Dagens Nyheter hatte den Skandal um Arnaud aufgedeckt. Ihr heutiger Aufmacher, eine leere Seite. Das, was passiert ist, die Akademie ist im Frühjahr praktisch auseinandergebrochen. 4 Mitglieder haben die Akademie verlassen, 3 haben die Arbeit eingestellt und auch Katharina Frostenson hat ihre Arbeit ruhen lassen. Von 18 Mitgliedern nehmen nur noch 10 an den Sitzungen teil. Aber auch sie sind zerstritten über den Weg aus der Krise. Heute Abend berät das Gremium hier in Stockholm. Frostenson gilt inzwischen als nicht mehr tragbar. Sie soll die Akademie verlassen. Es wäre der Schritt für einen neuen Anfang. Kurz vor der Sitzung äußert sich Christina Lüng zur Stimmung innerhalb des Gremiums.
Verzweiflung und Freude.
Es wird am Ende gut ausgehen, sagt sie. Ich bin zuversichtlich. Inzwischen hat sich in Schweden eine neue Akademie gegründet, eine Initiative der Journalistin Alexandra Pascalidou. Sie wird den Preisträger ihres alternativen Literaturpreises am 12. Oktober hier in der Stockholmer Stadtbibliothek bekannt geben.
In Bremen findet in dieser Woche der größte Raumfahrtkongress der Welt statt. Mehr als 6000 Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik sind in die Hansestadt gekommen, um über aktuelle Entwicklungen zu beraten. Eines der wichtigsten Themen ist das immer drängender werdende Problem des Weltraumschrotts.
Raketen, Satelliten, ganze Raumstationen. Der Schwerpunkt des Kongresses dreht sich um all das, was ins Weltall befördert wird. Doch je mehr Technik ins All geschossen wird, desto größer das Problem. Denn schon jetzt gefährdet Weltraumschrott die Raumfahrt. Bis zu 18.000 Satelliten und Raketenreste haben sich in den vergangenen 60 Jahren angesammelt.
Es ist so wie eine Gewehrkugel, die irgendwo draufschlägt und einfach diese Gegenstände oder diese Satelliten beschädigt, zerstört teilweise. Wenn zum Beispiel ein Tank getroffen wird, ein Treibstofftank getroffen wird oder eine Batterie, kann es eine Explosion geben. Wenn solch ein Teil, selbst ein sehr kleines Teil, zum Beispiel mit der Internationalen Raumstation zusammenstößt, hat die schlicht ein Loch in der Hülle und die Luft entweicht.
Unsere Gesellschaft ist abhängig von solchen Satellitensystemen. Sie ermöglichen Telekommunikation, Navigation und eine Wettervorhersage. Gerade deshalb fordern Fachleute, dass sich der Weltraumschrott schnellstmöglich reduzieren muss.
Man bräuchte sowas wie einen Staubsauger, was natürlich nicht geht. Das ist eine echte Herausforderung. Man kann sich darauf verlassen, dass einige von diesen automatisch langsam in die Atmosphäre eintreten und verglühen. Das betrifft vor allem die sich auf niedrigeren Umlaufbahnen befinden. Unter 400-500 Kilometern Höhe, die höher sind, bleiben dort oben quasi ewig.
Erste Pläne für sogenannte Aufräumsatelliten gibt es schon. Experten fordern, diese Entwicklung voranzutreiben. Sonst wachse die Müllhalde so schnell weiter, dass die Raumfahrt in ihrer Existenz gefährdet sei.
Die Winzer hierzulande stehen nach dem besonders warmen Sommer vor einer hervorragenden Ernte. Nach Angaben des Deutschen Weininstituts wurden in diesem Jahr bislang so viele Trauben geerntet wie seit fast 20 Jahren nicht mehr. Auch die Weinqualität werde voraussichtlich überdurchschnittlich sein.
Morgendliche Herbststimmung an der Mosel. Hier wird Riesling gelesen. Winzer Harald Steffens baut die weiße Rebsorte auf 4 Hektar Steillage an. In diesem Jahr hat er so früh wie nie mit der Lese begonnen. Die Qualität der Trauben stimmt schon jetzt.
Von der Farbe her mal goldgelb. Und wenn man da mal hier drückt, sofort kommt der Saft raus. Und die Traubenkerne sind hier braun. Das deutet auf physiologische Reife hin. Also sie sind reif. Und wenn man dann probiert, schmeckt man das auch.
Wegen des extrem trockenen Sommers hatte der Winzer Angst vor einer mengenmäßig kleinen Ernte. Doch das Ergebnis übertrifft alle Erwartungen. 25% mehr als im Vorjahr, alleine hier an der Mosel. Auch in den anderen deutschen Weinanbaugebieten sind die Winzer überaus zufrieden.
Wir haben in diesem Jahr wirklich außergewöhnlich gute Qualitäten in wirklich großen Mengen. Und so eine Konstellation gibt es eigentlich nur sehr selten.
Bald ist die Lese beendet. Die Verbraucher können sich auf einen guten Jahrgang 2018 einstellen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 5. Oktober.
Das Hoch, das zum Schwarzen Meer zieht, bestimmt morgen mit trockener und warmer Luft unser Wetter. In der Nacht ist es häufig klar, örtlich bildet sich Nebel. An den Küsten regnet oder nieselt es vereinzelt. Am Tag goldenes Oktoberwetter, sobald sich einzelne Frühnebelfelder gelichtet haben. Unmittelbar an den Küsten halten sich zunächst noch Wolken, aus denen ein paar Regentropfen fallen. Später setzt sich aber auch dort die Sonne durch. In der Nacht 13 bis 1 Grad, am Tag 16 Grad auf Sylt, 25 Grad im Breisgau. Am Samstag verbreitet Sonnenschein reiches Wetter, sobald sich der Nebel gelichtet hat. Nur im Nordwesten und Südosten einige Wolken, an den Alpen hier unter Schauer. Am Sonntag ist es im Süden sonnig, sonst mitunter wolkig, mancherorts regnet es etwas. Am Montag wieder goldenes Oktoberwetter.
Um 22.30 Uhr begrüßt sie Pina Atalay zu diesen Tagesthemen. CSU-Dämmerung in Bayern laut ARD. Vorwahlumfrage wäre sogar eine Koalition ohne Christsoziale möglich. Und Antisemitismus in Deutschland, wie Juden mit dem Hass umgehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.